Und da sagt sozusagen der Tumorzelle, der T-Zelle, töte mich nicht. Ich bin ein Freund.
Die weiße Fahne so. Nein, nein, nein.
Nein, nein, nein.
Hallo und herzlich willkommen beim Pharmacast von Situs Inversus. Heute wäre ich ein bisschen vorsichtig damit, einfach alles zu nehmen, was nicht bei drei auf dem Baum ist, könnte unter Umständen Probleme machen. Was ich damit meine und was es damit auf sich hat, folgt als erstes mal. Hallo und herzlich willkommen, Simon und Jü.
Hallo.
Hallo.
Wir beschäftigen uns heute mit nicht ganz so einem schönen Thema, nämlich Meeresbewohnern, Krebs.
Gott. hat eine Sekunde gebraucht.
Der kam mir gerade spontan, das ist beeindruckend, ne? So, und zwar, Krebs, kein schönes Thema, aber glücklicherweise mit jedem Tag mehr Medizin habe ich das Gefühl, wir können mehr machen. Das ist irgendwie, finde ich, irgendwie sehr, eine sehr beruhigende und irgendwie schöne Entwicklung. Ansonsten spielt ja bei Krebs tendenziell eher eine chirurgische Resektion oder eine Bestrahlung auch eine Rolle bei vielen Krebsarten, aber wir können auch von innen helfen und können und haben so eine Gruppe an Medikamenten, die ja gegen Krebs ganz gut hilft mittlerweile. Schon mal so als kleinen Disclaimer, man könnte oft meinen, die Erschaffer und Erschaffenden dieser Medikamentenname sind auf der Tastatur eingepennt und haben das genommen, was bei rausgekommen ist. Deswegen stellt euch darauf ein, auf den einen oder anderen Namen, den vielleicht zweimal lesen zu müssen, bis man verstanden hat, wie man ihn ausspricht. Aber ansonsten kämpfen wir uns jetzt einmal durch die Liste durch. Und damit es für euch ein bisschen klarer ist, was ihr denn so den Patienten auf der Onkologie anbieten könnt in der nächsten Pharmo. Gerade wenn man das so macht als Pharmoland, ne?
Genau, Krebs ist oft ein super zentrales Thema, gerade wenn es öffentlich um die Medizin geht. Man hört immer wieder von neuen Medikamenten, neuen Behandlungsoptionen. Aber wenn wir über eben diese Medikamente sprechen wollen, die sogenannten Antineoplastika, dann müssen wir uns erstmal fragen, was ist eigentlich Krebs? Krebs ist an sich so ein Umbrella-Term, ist eine Gruppe von diversen Erkrankungen, bei denen die körpereigenen Zellen durch unkontrolliertes Teilen und Wachstum das gesunde Gewebe im menschlichen Körper verdrängen und zerstören. Und da hat sich mal ein schlauer Kopf vor ein paar Jahren so ein paar Definitionen überlegt und dann kamen diese Hallmarks of Cancer zustande und die treffen eigentlich immer beim Krebs zu. Also da gibt es verschiedene Mechanismen, die beim Krebs immer zutreffen. Und zwar unter anderem übernehmen die Krebszellen verschiedene zelluläre Programme und schaffen es dadurch, zum Beispiel Immunmechanismen auszuweichen, sich unkontrolliert zu teilen, eine Angiogenese, also ja, dass da mehr Blutgefäße hinwachsen zu diesem Krebs, zu induzieren und eben den gesunden Zellen ordentlich Ressourcen, also Nährstoffe, zu entziehen. Und für jedes Hallmark of Cancer gibt es eine Therapie.
Und auch unterschiedliche pharmakologische Angriffspunkte. Zum einen kann man die Replikation und Transkription der DNA stehlen, dann die Mitose stören, aber auch Einfluss auf die Signaltransduktion und immunologische Checkpoints nehmen. Und da gibt es allgemeine Prinzipien. Die Zytostatika wirken zuerst auf schnell wachsende Gewebe, das ist ja logisch. Weil viele dieser Angriffspunkte, die ich gerade genannt habe, gehen vor allem auf die Zellteilung. Und wo findet vor allem viel Zellteilung statt? Im Knochenmark, in den Hautanhängseln und in den Schleimhäuten, vor allem im Gastrointestinaltrakt und auch in den reproduktiven Organen. Und so ergeben sich dann auch die Nebenwirkungen.
Genau, bei den Nebenwirkungen können wir einmal einteilen in schnelle Nebenwirkungen und dann eher später, also Nebenwirkungen, die eher später auftreten. Bei den schnellen, direkten Nebenwirkungen haben wir Übelkeit, Erbrechen, Fieber, möglicherweise auch allergische Reaktionen. Bei den späteren Nebenwirkungen dann eben die Knochenmarksschädigung, eine gestörte Blutbildung, Haarausfall, das kennt man ja wahrscheinlich aus Medien oder sogar aus dem eigenen Kreis von Freunden und Familien, die eine Krebstherapie durchlaufen haben, aber auch Infertilität und sogenannte Teratogenität, das ist eine Fehlbildung bei Neugeborenen. Also jetzt, wenn eine schwangere Frau zum Beispiel ein Krebsmedikament kriegt. Außerdem gibt es als Nebenwirkung noch eine Immunsuppression mit erhöhter Anfälligkeit für Infektionen. Wie Simon schon gemeint hat, gehen diese Zytostatika erst schnell auf die Zellen, die sich schnell teilen, darunter eben auch die Blutzellen und Immunzellen.
Genau, und dann kommen wir schon zum ersten Angriffspunkt, nämlich der Störung von Replikation und Transkription. Und da sind die pharmakologischen Angriffspunkte oder die pharmakologischen Medikamente vor allem die Antimetabolite. Und die Idee dahinter ist, die Enzyme zu hemmen, die an der Nukleosid-Synthese beteiligt sind, indem man Antimetabolite, also falsche Basen, in die DNA und RNA eingebaut und so die DNA oder die RNA funktionsunfähig wird. Das heißt, das sind Basen, die sich tarnen und sich in die Synthese einschleichen. Krebszellen sind allgemein Meister des Überlebens und der unkontrollierten Vermehrung. Und für die Vermehrung braucht es natürlich Zellteilung. Und dafür müssen wir uns nochmal den Mechanismus der Zellteilung so ein bisschen in den Hinterkopf rufen. Es gibt neben der Mitosephase noch die beiden G-Phasen und die S-Phase.
Genau, und um kurz nochmal zu verstehen, weil die S-Phase da glaube ich am relevantesten ist, weil in der S-Phase, S steht für Synthese, wenn wir nochmal kurz reingehen und nochmal aufdröseln, was in der S-Phase genau passiert, weil dann ist es am Ende leichter zu verstehen, wie die Medikamente auch wirken.
Genau, in der S-Phase ist besonders wichtig, dass die DNA-Replikation stattfindet. Wir erinnern uns, die DNA wird aus den 4 Desoxyribonukleotiden gebildet. Also die bestehen aus Desoxyribose und einer der 4 Basen, Thymin, Adenin, Guanin oder Cytosin. Und viele Antineoplastika greifen unter anderem in die Synthese von Thymin ein. Thymin, wir erinnern uns, ist genauso wie Cytosin eine Pyrimidinbase. Es hat ein Y im Namen. Und alle Pyrimidin-Nukleotide werden ausgehend von UMP synthetisiert. Und Thymidin wird durch die Reaktion von DUMP mit Methylentetrahydrofolat gebildet. Und dabei entsteht aus dem Methylentetrahydrofolat das Dihydrofolat. Und das muss unter anderem durch die Dihydrofolat-Reduktase wieder in Tetrahydrofolat und dann in Methylentetrahydrofolat umgewandelt werden, damit ein weiteres DTMB gebildet werden kann. Die Purinsynthese, ganz grob, dort wird auch Tetrahydrofolat benötigt.
Also Krebszellen benötigen zur Zellteilung ganz, ganz viele Nukleinsäuren, das wissen wir jetzt. Und da wollen wir jetzt auch ansetzen und hier die erste Klasse an Zytostatika kennenlernen, die sogenannten Antimetabolite. Die Antimetabolite, die tarnen sich jetzt als Bausteine und blockieren wichtige Enzyme oder führen zu Strangabbrüchen, sodass eben die Zellteilung der malignen Zellen gar nicht voranschreiten kann. Als erstes haben wir da Folsäure-Analoga, da kennen wir das Methotrexat. Das Methotrexat hemmt die Dihydrofolatreduktase, die euch gerade der Simon erklärt hat. Wir erinnern uns, wir brauchen Methyltetrahydrofolat, weil das wiederum liefert die Methylgruppen fürs Thymin. Genau, und das Methotrexat hemmt eben diese Reduktase und stört damit die Synthese von DTMP und letztlich auch von der DNA. Übrigens hemmt das Methotrexat auch die Purinsynthese, weil dort ja auch Tetrahydrofolat benötigt wird. Als nächste Klasse haben wir die Pyrimidin-Analoga oder eben auch Antimetabolite. Da kennen wir das 5FU, 5-Fluorouracil, und das blockiert die DTMP-Synthese als FDUMP. Ja, es agiert da sozusagen als falsche Base, da wird es in die RNA eingebaut und kann dadurch Fehler verursachen. Übrigens kann man da auch die Effizienz der DTMP-Synthese-Hemmung verstärken, wenn man dazu noch Tetrahydrofolat, also Leucovorin, gibt.
Genau, und an dieser Stelle wollen wir noch kurz auf die Purin-Analoga eingehen und die nennen. Da gibt es zum einen das 6-Mercaptopurin. Und das wird zu TioIMP oder TioGMP aktiviert und hemmt die Purinsynthese auch hier wiederum als falsche Base, die in die DNA eingebaut wird. Und statt dem 6-Mercaptopurin wird auch manchmal das Prodrug Azathioprin verwendet. Das kennen vielleicht manche vom Namen. Und es ist ein Prodrug, weil es erst in der Leber zu wiederum 6-Mercaptopurin metabolisiert wird. Da gibt es ein bisschen Unterschiede in der Anwendung. Das Azathioprin wird vor allem als Immunsuppressivum in der Transplantations- und Autoimmunkontexten verwendet und das 6-Mercaptopurin eher in der Leukämiebehandlung.
So. Schwerer Eingriff in den Körper hat logischerweise auch Nebenwirkungen.
Genau, wie anfangs besprochen, geht das Ganze ziemlich krass auch an die Zellen, die sich neben den malignen Zellen, also neben den Krebszellen, sowieso schnell teilen. Wir haben da als Nebenwirkungen der Antimetabolite eine Knochenmarksdepression und Schleimhautschäden.
Ja, im Allgemeinen glaube ich, Antimetabolite, verständliches Konzept. Finde ich relativ straightforward, funktioniert eigentlich ja. Relativ
stören
easy.
Halt die Zellteilung.
Genau. Die nächste Gruppe Medikamenten hat einen sehr schlauen Namen, irgendwie, finde ich. Mhm. Ich finde, das klingt irgendwie ein bisschen sexy.
Das sind die Alkylantien.
Schön.
Denn was sind Alkylantien? Alkylantien sind chemische Verbindungen, die in der Lage sind, Alkylgruppen, das heißt CH3 oder CH2-Gruppen, auf andere Moleküle oder insbesondere DNA, Proteine oder RNA zu übertragen. Da gibt es zum einen das Cyclophosphamid. Und Cyclophosphamid ist wiederum ein Prodrug, das heißt, es wird in der Leber durch CYP450-Enzyme metabolisiert. Und das Cyclophosphamid wird dann zu einem sogenannten Alkylanz metabolisiert. Und Alkylantien alkylisieren bestimmte Guaninreste. Und das führt dann zu DNA-Quervernetzungen und blockiert die Replikation. Und damit kommt es dann auch zur Apoptose.
Weil wir die DNA nicht mehr aufhalten können, ne? Zum Ablesen oder zum Replizieren oder so.
Genau.
Also es quasi so fest verbunden wird, die zwei Stränge sind verklebt.
Genau. Also wieder ein Eingriff in die Mitose. Und das Problem ist, dieses Alkylanz ist auch sehr urotoxisch und deswegen wird da oft zur Prävention noch ein anderes Medikament zusätzlich gegeben, ein Adjuvans, das Messner. Hat aber keinen Einfluss auf die alkylierende Wirkung in der DNA.
Ja, einfach nur, um dieses Nebenprodukt abzufangen, damit es nicht komplett den Urotrakt zerstört.
Schießt.
So.
Neben den Stickstoff-Loss-Derivaten gibt es dann noch platinhaltige Verbindungen und Nitroso-Harnstoff-Derivate. Die wollen wir uns jetzt erstmal der Reihe nach anschauen. Bei den platinhaltigen Verbindungen gibt es das Cisplatin, ziemlich einfach vom Namen sich zu merken, in welche Klasse das gehört. Und das Cisplatin wird intrazellulär aktiviert zu sogenannten positiv geladenen Platin-Derivaten. Diese Derivate vom Platin können dann an DNA, RNA und anderen Proteinen binden und diese auch alkylieren. Also wir haben schon wieder eine Alkylierung durch unser Medikament, das dann letztendlich ja, die Zellteilung aufhält. Cisplatin kann aber auch akkumulieren und hat starke Nephro-, Neuro- und Ototoxizitäten. Ototoxisch heißt eine Toxizität im Ohr und wirkt auch stark emetisch. Also die Patienten haben dann einen erhöhten Brechreiz. Bei den Nitroso-Harnstoff-Derivaten, da gibt es das Carmustin. Das Carmustin ist besonders gut ZNS-gängig und alkyliert hier vor allem Guanin und sorgt für RNA- und DNA-Quervernetzungen, wie wir sie schon kennen.
Okay, wir sind jetzt aktiv an die DNA gegangen und haben die vollgeballert. Wir haben neben der Möglichkeit, die Mitose durch direkte DNA-Veränderungen zu blockieren, auch noch die Möglichkeit, den Mitoseapparat selbst zu attackieren.
Genau, und da speziell in die Mikrotubuli einzugreifen. Denn die Mitosehemmer, wie die Stoffgruppe genannt hat, die greifen vor allem in die Mikrotubuli ein. Die Mikrotubuli, wir erinnern uns, sind wichtig auch für die Zellteilung oder essentiell sogar. Und da gibt es zwei Stoffgruppen. Das sind zum einen die Vinca-Alkaloide. Da ist ein Namensbeispiel das Vinblastin. Und das hemmt die Polymerisation von Mikrotubuli. Wir erinnern uns, die Mikrotubuli werden langsam aufgebaut durch die Polymerisation, werden aber dann auch wieder abgebaut. Und diesen Abbau hemmen Taxane, da gibt es zum Beispiel das Paclitaxel, und das stabilisiert die Mikrotubuli und hemmt damit diese Depolymerisation wiederum. Da gibt es eine Merkregel, nämlich dass Taxane Mikrotubuli tackern.
Oh, das ist gut. Ja, doch, das ist gut. Ja, und am Ende sind die halt sehr wichtig für diesen Spindelapparat, blabla, ne? Und wenn der nicht funktioniert, dann kriege ich die Zellen nicht auseinandergezogen. Genau. Auch die Medikamente bringen Dinge mit sich, die wir nicht so ganz gerne sehen würden. Die Neurotoxizität dieser Medikamente kommt eben auch zustande, weil Mikrotubuli essentielle Bestandteile in Axonen sind und diese Schienen für die Motorproteine sind die, die eben den Transport von Vesikeln übernehmen. Jeder hat diese lustige Animation schon mal gesehen, wo dieses kleine Protein mit den zwei Füßen so an dem Axon ranläuft und diesen riesen Vesikel hinter sich hat. Kennt ihr die?
Catwalk.
Super lustig. Also da haben wir auch ein Problem. Und am Ende auch Myelotoxizität, Myopathien und ähnliches. Neuropathien, nicht Myopathien. Neuropathien oder ähnliches sind hier auch möglich. Jetzt waren wir schon bei Mechanismen, die irgendwie in die Vermehrung eingreifen, aber nicht selbst an der DNA sind. Da haben wir noch einen auf Lager. Und zwar können wir die Topoisomerase attackieren.
Genau, da steigen wir nochmal ein in die Molekularbiologie und schauen uns ganz genau an, wie denn das mit der DNA-Replikation stattfindet. Die DNA, wisst ihr alle, ist aufgebaut als Doppelhelix mit einem Leit- und einem Folgestrang. Und man kann sich das vorstellen wie so zwei gewundene Bänder. Und für die Replikation müssen diese Bänder aufgezwirbelt werden. Dabei gibt es das Enzym mit dem Namen Helikase, das quasi die beiden Stränge ja auseinanderbringt, so ein bisschen aufdreht. Dabei entstehen aber auch sogenannte Supercoils, die sind ja fast wie so ein Knoten in der DNA und diese müssen durch die beiden Topoisomerasen gelöst werden, damit es eben zu diesen glatten Einzelsträngen kommt.
Oder so ganz plastisches Beispiel, wenn man zwei Schnüre miteinander verdreht, so
genau,
ein bisschen verdreht
genau.
Und dann ziehe ich die beiden Enden auseinander, dann zieht sich das unten ja so, ja, so ganz kräuselig fest und da ist super viel Spannung drauf und die Spannung müssen wir lösen, indem wir einmal einen Strangbruch erzeugen und die dann entwinden und wieder zusammensetzen.
Genau, also zusammengefasst, Topoisomerasen lösen die DNA-Verwindungen bei der Replikation, die Hemmstoffe, die blockieren genau das. Und das führt dann dazu, dass die Replikation nicht mehr möglich ist. Und auch hier gibt es verschiedene Stoffnamen wiederum. Es gibt zum einen die Topoisomerase 1-Hemmer, das ist Topotecan. Und das verhindert Einzelstrangbrüche. Und es gibt Topoisomerase 2-Hemmer, da gibt es das Beispiel Etoposid. Und das verhindert Doppelstrangbrüche. 1 Einzelstrangbrüche, 2 Doppelstrangbrüche.
Dann gibt es neben Topotecan und Etoposid auch noch das Doxorubicin. Das ist ein Hemmer der Topoisomerase 2 und zusätzlich interkaliert es zwischen benachbarte Nukleotide in der DNA. Das führt, wie gehabt, zu Strangbrüchen und es wird zu freien Radikalen biotransformiert, also das Doxorubicin. Das Doxorubicin wird historisch auch als zytostatisch wirksames Antibiotikum eingeordnet, wie andere Anthracycline auch, aber es wird gar nicht in der antibiotischen Therapie eingesetzt. Wie gesagt, hat das historische Gründe. Dieses Krebsmedikament wurde auf der Suche nach anderen Antibiotika tatsächlich aus Bodenbakterien isoliert, waren aber dann zu zytotoxisch in der Form von Antibiotika. Da hat man sich einfach gedacht, ja komm, dann bekämpfen wir den Krebs damit.
So.
Letztendlich habe ich ja schon bereits erwähnt, dass es da zu freien Radikalen kommt und diese erklären auch wiederum eine ganz, ganz wichtige Nebenwirkung vom Doxorubicin. Diese freien Radikale sorgen für oxidativen Stress und da sind vor allem die Kardiomyozyten im Herz anfällig, weil die einfach einen sehr hohen mitochondrialen Stoffwechsel haben und relativ wenige antioxidative Enzyme, um diese freien Radikale zu neutralisieren. Also die wichtigste Nebenwirkung beim Doxorubicin ist die Kardiotoxizität.
Wunderbar. Jetzt mittlerweile bewegen wir uns in Richtung der komplizierteren Namen, bewegen uns in die Felder der Antikörper und
aber davor haben wir noch einen Einschub.
Stimmt.
Die Kinase-Inhibitoren.
Stimmt, Kinase-Inhibitoren. Stimmt.
Und dann kommen wir zu den tollen Antikörpern. So. Und dann gibt es noch die Kinase-Inhibitoren. Wir erinnern uns, was machen Kinasen allgemein? Die Phosphorylierung von Proteinen. Und ein wichtiges Beispiel für Kinase-Inhibitoren oder Kinasen im Krebskontext ist die chronisch-myeloische Leukämie. Und da gibt es eine ganz bestimmte Translokation, die führt dann zum BCR-ABL-Fusionsgen. Das hat man vielleicht schon mal gehört. Und dadurch entsteht eine dauerhaft aktive Tyrosinkinase. Und Abel kodiert für diese Tyrosinkinase, die eine wichtige Rolle in der Regulation von Zellwachstum spielt. Und wenn die jetzt dauerhaft stimuliert ist, führt das zu unkontrolliertem Zellwachstum. Das heißt, es gibt eine mangelhafte Apoptose und damit zu Leukämie. Der Wirkmechanismus von Kinase-Inhibitoren, wie der Name schon sagt, ist, dass die Kinasen inhibiert werden und viele Signalwege auch durch Kinasen aktiviert werden.
Also um es nochmal klarzustellen, das ist nicht der einzige Weg, wie sich eine chronische myelologische Leukämie entwickeln kann. Nur ist es so ein bisschen mit der berühmteste und ich glaube auch der fast mit am besten verstanden ist. Und er ist auch gar nicht so selten, deswegen hat man sich gedacht, stürzen wir uns da mal drauf. Und dafür haben wir noch einige Beispiele mitgebracht für relevante Medikamente dieser Klasse.
In der Klinik kennt man da das Imatinib. Und das hemmt eben dieses BCR-ABL-Fusionsprotein, das der Simon gerade erwähnt hat, bei der CML, indem es die ATP-Bindungsstelle der Tyrosinkinasen einfach, indem es da einfach dran bindet und dann kann eben kein ATP mehr da dran binden. Ohne ATP kann dann die Kinase keine anderen Phosphatgruppen mehr auf die Tyrosinreste ihres Zielmoleküls übertragen, was aber wiederum ja ganz, ganz wichtig ist für die Stadtproteine, die man in diesem Signalweg braucht. Wir unterbrechen also sozusagen diesen Signalweg und dieses Wachstum des Zelluläre kann nicht mehr zustande kommen. Es gibt aber auch andere Kinasen, die in der Onkologie ganz, ganz wichtig sind. Da kennen wir zum Beispiel das BRAF. Das BRAF ist eine Serin-Treonin-Kinase und ist Teil eines auch ganz wichtigen Signalwegs. Ausgeschrieben ist es der RasRaf-MEK-MAPK-Signalweg.
Gesundheit.
Und der steuert auch, wie der eingangs erwähnte Signalweg, eine Zellproliferation, Differenzierung und das Überleben der malignen Zellen. Vor allem ist das gut verstanden beim malignen Melanom, also beim schwarzen Hautkrebs. Da haben ungefähr die Hälfte eine aktivierende V600E-Mutation in dieser Kinase drin. Das heißt, diese Serin-Treonin-Kinase, die BRAF, ist die ganze Zeit aktiv und gibt sozusagen der Zelle Signal, wachs, 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 teil dich ohne Ende.
So.
Und wenn man diesen Nachweis im Melanom hat, dann kann man eben einen BRAF-Inhibitor geben, wie Murafenib oder Daprafenib. Man kann es auch mit anderen Inhibitoren des Signalwegs kombinieren, zum Beispiel MEK-Inhibitoren, die gibt es auch noch.
Spannenderweise auch hier wieder mal Sonderlob an die Menschen, die die Benennung gemacht haben, weil die Endung IP signalisiert uns, ist ein Inhibitor. Also alle Medikamente, die auf IP enden, inhibieren irgendwas. Spannend, finde ich super, mag ich. Ist approved.
Merken wir uns.
Ein anderes Enzym, was wir noch attackieren können, um auch in Wachstum und in dem Fall Apoptose einzugreifen, ist ein Proteasom-Inhibitor. Das Bortezomib hemmt das Proteasomsystem reversibel. Wozu war das nochmal da? Das war zum Abbau von Proteinen da. Und wenn ich das eben hemme, dann akkumulieren diese nicht abgebauten Proteine in der Zelle, was am Ende einen Selbstzerstörungsmechanismus in Gang setzt, aka Apoptose. Also ist quasi ein Medikament, was den programmierten Zelltod aktiviert.
Genau, und das Ganze ist ein relativ neues Konzept und wird zum Beispiel bei der Therapie des multiplen Myeloms eingesetzt. Und bei dem multiplen Myelom werden ja extrem große Mengen an Immunglobulinen synthetisiert. Und deswegen sind gerade diese Zellen besonders auf die UB-proteasomabhängige Entsorgung fehlerhafter Proteine angewiesen und durch den Proteasom-Inhibitor werden die dann inhibiert.
Wunderbar. So, jetzt kommen wir zur
Antikörpern,
in meinen Augen zumindest von der Namengebung her Königsdisziplin. Da wurden wirklich alle Buchstaben des Alphabets mehrfach durcheinander gewürfelt, ein AB dran gehängt und zack, haben wir den nächsten Antikörper. Aber feine Teile gegen Krebs, feines Zeug.
Genau. Das Ganze mit dem AB war leider nur bis zu 21. Jetzt gibt es ein neues Benennungskonzept. Jetzt gibt es 3 Endungen. MIG, TUC, BART und MENT. Und Antikörper, wie wirken die? Bestimmte Antikörper können an spezifische Tumormarker auf den Krebszellen binden und aktivieren dadurch die Immunzellen.
So.
Immer mal dazu. Okay.
Weißt du, da haben sie sich mal ein gutes Konzept überlegt für diese Antikörpernamen mit dem Ab hinten. Also, nee, das ist uns zu einfach. Wir nehmen nochmal 4.
So komplex.
Ja, genau. Ja. So.
Schön.
Okay, also was Simon, was kannst du uns so anbieten an Antikörpern gegen Krebs?
Da hätte ich zum einen das Trastuzumab.
Das nehmen wir doch direkt.
Ja, super. Schön. Brustkrebs ist vielleicht nicht so schön. Da kennen es vielleicht manche auch schon vom Namen her. Das Trastuzumab wirkt gegen den ALB2. Das ist ein EGFR, also ein Epidermal Growth Factor Rezeptor und wird, wie gesagt, vor allem bei Mammakarzinomen eingesetzt.
Wenn es ein RB2 gibt, gibt es folglich dann auch ein RB1.
Mensch, verrückt.
Oh mein
Gott. Das hätte ich ja nicht gedacht.
Und da wirkt das Cetuximab. Das ist gegen, wie gesagt, RB1 gerichtet oder auch HER1. Das wird vor allem bei metastasiertem EGFR-positivem Kolorektalkarzinom eingesetzt.
Genau, und dann gibt es noch.
Ich vielleicht ganz kurz spontan Merkhilfe. So RB2, es gibt 2 Brüste.
Es gibt nur einen.
Es gibt nur einen da. Spontan Merkhilfe. Entschuldigung.
Ist gut.
So, was haben wir noch so Schönes? Was für ein Map?
Das Bevacizumab. Oh. Das ist gegen den VEGFA, also den Vascular Endothelial Growth Factor, und verhindert die Bildung neuer Blutgefäße. Warum ist das beneficial? Weil gerade Tumoren oder im Tumorwachstum die Angiogenese eine wichtige Voraussetzung ist. Deswegen kann Bevacizumab bei verschiedenen Tumoren eingesetzt werden.
Ja, auch wieder festhalten, Bevacizumab hemmt die Bildung von Blutgefäßen. Das ist auch verrückt. Das ist auch verrückt. Kann man sich gut merken. Zack.
B.
Geht nie wieder aus dem Kopf. Nie wieder.
Ja.
So.
Und dann kommen wir schon zum nächsten. Das Rituximab. Das ist gegen das Oberflächenantigen CD20 auf B-Zellen gerichtet und wird deshalb vor allem bei Non-Hodgkin-Lymphomen und chronisch-lymphatischer Leukämie eingesetzt.
Stark. Und die letzte Gruppe, die wir uns heute anschauen wollen, ist, glaube ich, so ein bisschen so das Neueste, was der Markt zu bieten hat, glaube ich, ne? So, zumindest so als Gruppe.
Seit den, ich glaube, 10 Jahren so, gibt es schon.
Der heiße
was
Scheiß.
Auch eine große Revolution war.
Immun-Checkpoint-Inhibitoren. Klingt schon unfassbar krass, findet ihr denn nicht?
Immun-Checkpoint-Inhibitoren.
Boah, das klingt schon so wie ein Bazooka auf Krebs einfach. Gib
die
ihm,
ICIs.
Ja? Geil.
Naja, letztendlich wurden ja auch für die Entdeckung dieser sogenannten Immuncheckpoints der Nobelpreis vergeben.
Da.
Und zwar 18 oder 19, weiß ich gerade gar nicht mehr. Aber letztendlich haben da schlaue Köpfe herausgefunden, dass es diese sogenannten Immuncheckpoints im Körper gibt. Wir kennen das eigentlich schon, und zwar aus der Immunologie-Folge. Ja, also wir wissen zum Beispiel T-Zellen, die sollen nicht eigene Körperzellen angreifen und die körpereigenen gesunden Zellen in Ruhe lassen. Und damit das so gut klappt, also dass sie diese gesunden körpereigenen Zellen in Ruhe lassen, gibt es diese Immuncheckpoints, die dann sozusagen signalisieren, Achtung, Achtung, ich bin keine böse Zelle, ich bin eine körpereigene Zelle. Und das können eben manche Krebsformen für sich nutzen und exprimieren dann Rezeptoren in der Tumorzelle, zum Beispiel PD-L1. Und wenn die Tumorzelle das PD-L1 exprimiert, dann hat die T-Zelle den passenden Rezeptor dafür, PD-1. Und wenn die sozusagen aneinander docken, dann gibt es so eine immunologische Synapse, die kennen wir schon aus der Immunologie. Und da sagt sozusagen der Tumorzelle der T-Zelle, töte mich nicht. Ich bin ein Freund.
Die weiße Fahne so. Nein.
Genau. Und da setzen eben diese Immun-Checkpoint-Inhibitoren an. Die wollen diese Checkpoints blockieren. Und wir sprechen da immer gern von das Lösen der Bremse des Immunsystems, dass das eigene Immunsystem auf die Tumorzellen geht.
Und dann darf ich wieder mit dem ersten Wirkstoffnamen kommen. Das ist das Nivolumab. Und das ist eben genau so ein Inhibitor dieser Interaktion zwischen PD-L1 und PD-1 und ist damit ein Checkpoint-Inhibitor. Und damit kann diese Interaktion zwischen der Krebszelle und der Immunzelle nicht stattfinden, beziehungsweise die weiße Fahne kann nicht geschwenkt werden.
Und dann gibt es neben dem Nivolumab auch das Ipilimumab. Das ist ein Antikörper gegen CTLA-4. Und das CTLA-4, das von der T-Zelle exprimiert wird, hemmt relativ komplex die T-Zell-Proliferation und verhindert dadurch eine überschießende Immunantwort. Wenn unser Ipi jetzt aber das CTLA-4 hemmt, dann wird sozusagen die Proliferation enthemmt. Es kommt zu einer erhöhten Aktivität des Immunsystems und dadurch zur besseren Bekämpfung von Tumorzellen. Vor allem Ipi und Nivolumab sind ganz gut eigentlich beim fortgeschrittenen Melanom in der Klinik bereits etabliert. Man kann die auch kombinieren. Also es gibt auch so Doppelkombinationen, Nivo plus Ipi.
Das ist verrückt. Ja. Da merkt man direkt, der Mann hat Ahnung. Mhm. Das ist krass. Der sitzt ja an der Quelle. Was hatten wir jetzt mal noch zusammengefasst? Alles für Strategien, um Krebs zu attackieren. Wir können einmal in die DNA selbst reinpfuschen mit Antimetaboliten, die eben beim Einbau zu Fehlern führen. Wir können mit Alkylantien die DNA-Stränge verkleben, dass sie nicht mehr auseinandergebaut werden. Wir können in die Mitose eingreifen, indem wir die Mitoseapparat, aka die Mikrotubuli, hemmen in der Polymerisation wie der Depolymerisation. Die Topoisomerase-Hemmer verhindern die Replikation und wir können mit Kinase und Proteasom-Inhibitoren in den Stoffwechsel eingreifen und zuletzt mit Antikörpern eben spezifische für auch bestimmte Krebsarten ausgezeichnete Proteine oder Rezeptoren oder ähnliches hemmen, um eben da auch in die Vermehrung mit einzugreifen. Am Ende des Tages finde ich eigentlich, also ich wünsche das niemandem, dass jemand Krebs hat, aber ich habe den letzten irgendwo von einem öffentlich-rechtlichen Sender einen Beitrag gesehen, dass irgendwie 40% der Menschen einmal in ihrem Leben Krebs haben, was auf der einen Seite eine nicht ganz so schöne Zahl ist. Ich wünsche das, wie gesagt, niemandem, aber irgendwie finde ich es schon verrückt, was in den letzten Jahren so alles auf den Markt gekommen wurde, an Mechanismen, die entdeckt wurden, wo wir rein können. Also irgendwie sind die Entwicklungen trotz einer so unschönen Erkrankungsecke doch irgendwie positiv, was da alles schon geht heutzutage.
Ja. Für Krebs muss man nur lange genug leben.
Stimmt, ja. Eigentlich, ja, das ist eigentlich gar nicht ein Schauerspruch. Ja. So, und ihr müsst dann lange genug leben, um die ganzen Medikamente auswendig lernen zu können. Ich hoffe, wir haben euch dabei geholfen. Liebe Freunde, es war mir ein Fest. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.
Tschüss. Bis dann.
Für die Inhalte in diesem Podcast übernehmen wir keine Gewähr. Der Podcast kann den Besuch von Vorlesungen nicht ersetzen. Wir empfehlen das Studium von einschlägiger Fachliteratur über den Inhalt des Podcasts hinaus.
Für Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt und Apotheker.